PewCast.
Hallo und herzlich willkommen in unserem Bone-Tempel. Mein Name ist Sascha Prittner und ihr hört den PewCast von pewpewpew.de. 28 Jahre sind es jetzt nicht, gerade einmal 6 Monate sind vergangen, seit ich mit meinem heutigen Gast hier saß und über 28 Years Later gesprochen hatte. Am Ende haben wir uns auch fest vorgenommen, diesen zweiten Teil zu Danny Boyles Legacy-Sequel zu besprechen, den jetzt Nia DaCosta gedreht hat. Um diesen Film soll es heute gehen, 28 Years Later, The Bone Temple. An dieser Stelle darf ich auch wieder Alex Matzkeit begrüßen mit seinem Podcast Läuft, seinem Blog Real Virtuality und ein langjähriger Freund, Podcast-Partner und ein riesiger Danny Boyle-Fan. Hallo.
Hi, Sascha.
Es freut mich sehr, dass wir hier sitzen wieder. Zunächst einmal versuchen wir genauso nahtlos anzuknüpfen an unsere Diskussion, wie der Film es hier tut. Und ich wollte dich mal fragen, 28 Years Later hat auf Letterboxd von dir eine höhere Bewertung bekommen als dieser Film, den wir heute besprechen. Ich glaube, es gab bei 28 Years Later so einen Boyle-Bump vielleicht, in gewisser Weise. Steht der Film jetzt bei dir immer noch so hoch im Kurs, wo sich das Filmjahr 2025 zu Ende geneigt hat?
Wie damals, als wir gesprochen haben. Ich hatte ihn, glaube ich, in meiner Top 5 am Ende des Jahres, auf dem 4. Platz oder so. Ja, aber ich glaube, du hast es schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen der Boyle-Bump war, der ihn für mich so über diese 2-Plus-Liga hinaus katapultiert hat sozusagen. Und bei The Bone Temple war es jetzt so, dass ich mir gedacht habe, ist ein guter Film, macht vieles richtig, viele beeindruckende Dinge, über die wir ja jetzt dann gleich reden werden, aber es fehlt mir so ein bisschen so dieses letzte bisschen, was ihn für mich wirklich außergewöhnlich macht. Und ich glaube tatsächlich, dass das so Danny Boyles Regisseurs Sensibilität ist, die anscheinend einfach sehr immer bei mir irgendwie einen wunden Punkt trifft.
Vielleicht auch sehr gut zu diesem Stoff einfach passt, ne? Also der letzte Film, wenn man den mal jetzt mit so Genres vergleichen kann, in diesem Film hier geht es ja auch sehr viel um Musik, war sehr punkig, ne? Also interessanterweise, obwohl da an der Kamera und auf dem Regiestuhl zwei sehr alte Männer sitzen, war das ein sehr punkiger Film und Danny Boyle an sich hat auch eine sehr punkige Persönlichkeit, finde ich, und hat auch Filme gedreht, die da immer wieder ja provokant und neu waren, neu gedacht waren. Ich fand The Bone Temple jetzt sehr, und das liegt jetzt nicht nur an dem Film am Ende, sondern auch so viel an den Szenen in der Mitte oder auch sonst so, wie der Film so agiert, sehr Metal irgendwie. Also da ist irgend so was grundsätzlich Härteres hier in diesem Film am Werk. Und ich wollte jetzt mal nochmal vielleicht so grundlegend fragen, geht es hier noch überhaupt um einen Zombie-Film? Und wenn ja, bist du überhaupt noch oder warst du jemals ein Zombie-Fan? Und wie sehr siehst du Alex Garland in diesem Film? Da ja Danny Boyle jetzt weggefallen ist, wie sehr ist die Handschrift von Alex Garland zu erkennen, der ja für alle drei, also für diese ganze Trilogie, für alle drei Filme, sich verantwortlich zeigt und vielleicht so die rote Linie ist, die sich durch alles zieht?
Ich bin ja generell gar nicht so ein Horrorfilmschauer. Ich bin auch der entsprechend jetzt kein Zombie-Film-Gucker. Ich habe einige gesehen, aber zum Beispiel längst nicht alle Original-Romero-Zombie-Filme oder irgendwie sowas. Und insofern war das nie der Aspekt an diesem ganzen Franchise, der mich interessiert hat. Mich hat immer eher dieses Zukunftsgesellschaft, Postapokalypse, dieser Aspekt, also eher der Science-Fiction-Aspekt, weil ich eher halt so ein SF-Typ bin, der hat mich immer mehr daran interessiert. Und deswegen hat mich das in dem Film jetzt tatsächlich auch gefreut, dass es also ja wirklich eine Fortschreibung der Geschichte ist, die sich nicht so viel Gedanken um Genre-Konventionen des Zombie-Films macht. Ich habe sogar in Interviews mit Nia DaCosta gelesen, dass sie sozusagen darum gebeten hat, dass sie wenigstens auch so ein paar Szenen mit so den typischen Rage-Zombies Infizierten halt noch einbauen konnte, damit das wenigstens so ein bisschen in dem Film ist. Sonst wäre es wahrscheinlich relativ wenig drin gewesen. Und was Alex Garland angeht, glaube ich schon. Also Alex Garland ist ja dann schon relativ bekannt dafür, dass er gerne so über die Natur des Menschen sinniert. Ich glaube auch tatsächlich, dass das der andere Aspekt war, außer sozusagen der jetzt nicht übermäßig irgendwie herausragenden Regiearbeit von Nia Da Costa vielleicht, also die ich für kompetent halte, aber jetzt nicht irgendwie so diesen, was ich gesagt habe, diese Boyle-Besonderheit hat in sich drin, ist dieses, dass ich mit Alex Garland, wenn er sozusagen ins Philosophieren kommt, dann verliert er mich immer so ein bisschen. Und
das finde ich ja überraschend und schade, ja. Weil genau das ist das, was mich hier an diesem Film so begeistert zurücklässt. Alex Garland ist für mich so die Secret Sauce und Boyle ist so die Cherry on top. Das ist nice to have, um bei den Anglismen jetzt zu bleiben, aber für mich auch jetzt nicht so der riesige Wegfall, wie das in anderen Kritiken halt so bemerkt wurde. Ich wollte jetzt mal noch ganz kurz, wenn ich die Kritik anspreche, so ein bisschen über Zahlen sprechen. Ich mag sowas nicht. Ich finde auch solche Aggregatoren total problematisch und unser guter Freund Lukas Bawenschik hat da auch schon vor vielen Jahren mal ein gutes Stück drüber geschrieben, wo er das Ganze zerrissen hat, also die Rotten Tomatoes und CinemaSins und andere Leute, die versuchen, die Kunst irgendwie jetzt mit Zahlen aufzuwiegen. Dennoch, es gab ja, das kann man ja festhalten, fantastische Reaktionen in der Kritik. Der Film steht bei 92% auf dem Rotten Tomatoes Meter, die ja auch seit ein paar Jahren jetzt ein Popcorn-Meter führen, wo es dann um Fanreaktionen geht. Das steht bei 88%. Ein Cinema-Score von A-, und trotzdem sind sehr wenig Leute ins Kino gegangen. Man muss leider bemerken, dass dieser Film gerade jetzt ziemlich gefloppt ist und man muss den Filmgöttern danken, dass bereits, ich glaube, im Dezember die Nachricht kam, dass dieser dritte Film gegreenlightet wurde von Sony. Jetzt ist die Frage natürlich, überlegen sich die Leute jetzt da noch das anders? Wie stark ist dann noch die Star-Wirkung von Cillian Murphy? Aber woran liegt das denn in deinen Augen so ein bisschen? Weil es gibt ja schon unterschiedliche Theorien, die man jetzt hier ansetzen könnte. Also liegt diese positive Reaktion nur daran, dass jetzt die Fans ins Kino gegangen sind und dann sowieso den Film auch, weil es ja eine, finde ich, kontinuierlich und auch gute Fortführung ist, diese Ansätze im ersten Teil. Also finden die es nur deshalb cool, weil nur die ins Kino gegangen sind. Gab es zu wenig Marketing, zu schlechtes Marketing? Liegt es daran, dass es ein Januar-Release war? Sind diese 6 Monate, die jetzt vergangen sind, ist das zu wenig? Also ist der Release jetzt zu schnell gekommen?
Das ist doch war ganz viel Kaffeesatzleserei, oder? Also ich glaube schon, der Januar und der kurze Abstand und so, das ist sicherlich irgendwie ein Faktor. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es auch sonst so ein bisschen mehr so diesen Ruf hatte jetzt, das ist halt jetzt so ein normaler Horrorfilm und der dann halt auch entsprechend irgendwie so ein Horrorfilm-Publikum eher anspricht, obwohl er das ja witzigerweise genau gar nicht ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das zum Teil auch ein Teil der positiven Reaktionen ausmacht, dass die Leute vielleicht etwas niedrigere Erwartungen hatten und dann positiv überrascht wurden. Aber ja, woran es jetzt wirklich lag, keine Ahnung.
Es hat sicherlich auch nicht geholfen, dass der Film bei den Oscars und anderen Awards völlig leer ausgegangen ist, was ich besonders bei der Kameraarbeit von
Anthony Mantel
nachvollziehen kann. Das ist wirklich tragisch. Man muss halt jetzt von einem Sleeper-Hit vielleicht sprechen, so, der hoffentlich dann doch noch einen Abschluss bekommt. Wobei ich den auch jetzt, können wir am Ende drüber reden, gar nicht so notwendig fände. Es gab so 2 Vergleiche, die ich auf Twitter oder auf X, wie man jetzt da sagt, ich sag noch Twitter, gefunden habe, die ich mal so ein bisschen reinbringen will. So 28 years later being so video gamey in style and structure to the point that it has outsourced DLC sequels. ist dieser Film ein DLC Sequel? Und, wie ich in einer anderen Reaktion gelesen habe, Bone Temple is an episode of television. Und dann in Klammer auf, both complimentary and derogatory. Also sowohl als Kompliment als auch als Beleidigung gemeint. Fühlt sich dieser Film tatsächlich so an oder steht er auf eigenen Beinen für dich?
Also ich verstehe die Vergleiche. Witzigerweise hat sich mir ein ganz anderer Vergleich ins Gedächtnis gebracht. Und das ist witzigerweise einer, in den ich in letzter Zeit öfter gedacht habe, nämlich zum Beispiel auch mit diesem dritten Avatar-Sequel. Television könnte man natürlich sagen, ja, oder DLC ist natürlich relativ fies, aber also so weit würde ich definitiv nicht gehen. Aber ich hatte schon so den Eindruck, dass es halt so ein weiterer Roman in so einer Romanreihe ist oder sowas. Im Positiven wie im Negativen. Also im Positiven, was ich schon gesagt habe, ich finde es total cool, dass wirklich anscheinend ausgerechnet Garland, vor allem Garland, ein Interesse daran hat, die Welt und die Geschichte und die Charaktere weiterzudenken und weiterzuschreiben und sie in neue Situationen zu bringen, statt, was man ja sonst gerade auch von Horrorfilm-Sequels, glaube ich, so kennt, ne? Man hat den ersten Film und dann der zweite Film ist der erste Film, aber in einem anderen Land. Und der dritte Film ist dann der gleiche Film, aber im Weltraum oder so. Keine Ahnung, die Alien-Filme. Die ersten paar waren noch anders, aber dann irgendwann wiederholte sich dieses Muster zum Beispiel immer wieder. Mhm. Also das im Positiven, die Geschichte wird weitergedacht. Aber gleichzeitig fehlt The Bone Temple schon ziemlich eindeutig so dieser Wow-Faktor, würde ich sagen. Also der, wo man irgendwie denkt so, ja, das ist genauso episch und genauso besonders irgendwie wie die letzten Filme. Es ist halt einfach trotzdem nur ein Sequel. Und es ist sogar, wenn es jetzt wirklich eine Trilogie bleibt, halt der mittlere Teil einer Trilogie, der ja immer so ein bisschen abstinkt gegen den Rest, weil er keinen richtigen Anfang, kein richtiges Ende hat.
Der so die Brücke baut, genau, ja.
Genau.
Ja, ich muss vielleicht noch mal ganz kurz zurückgreifen und sagen, dass 28 Years Later mein Film des Jahres war. Das war mir ganz besonders schon eigentlich klar im Sommer, dass es wahrscheinlich so enden könnte. Und dann habe ich den Film ein drittes Mal kurz vor Weihnachten noch mal gesehen. Das hat wirklich den Status für mich komplett verfestigt. Und ich finde jetzt, dass dieser zweite Teil dem ersten Teil in nur ganz wenigen Sachen, wenn überhaupt, in etwas nachsteht. Und würde vor allem jetzt auch darauf hinweisen, dass, ja, du hast eben gesagt, Alex Garland ist sehr an der Natur des Menschen interessiert und diese Trilogie ist ja auch so angelegt. Das haben wir ja öffentlich auch in Interviews jetzt schon mehrfach kommentiert bekommen oder auch kommuniziert bekommen, vielleicht so als Hilfe. Der erste Film soll sich über die Natur der Familie Gedanken machen. Der zweite Teil soll sich der Natur des Bösen widmen. Kann man jetzt schon mal fragen, ist das gelungen? Und der dritte Teil ist dann der Erlösung, die Natur der Erlösung. Und in dem Ende hier sehen wir ja auch in gewisser Weise so eine Wiedergeburt von Kelly, die wir dann namentlich zum ersten Mal so kennenlernen, und Spike, der sich auch nochmal befreit und seinen ganz eigenen Weg gehen kann. Insgesamt hat dieser erste Teil mich wirklich auch komplett so zurückgelassen, also sehr beeindruckt zurückgelassen, vor allem, weil er so auch komplett in eine ganz andere Zeit so verrückt werden könnte, ne? Also, was mich sehr besonders an dieser postapokalyptischen Geschichte begeistert hat, ist, dass es eigentlich wie so eine Arthur-Legende oder sowas auch funktioniert. So in einem verlassenen, also größtenteils verlassenen, sehr ländlichen England sind jetzt ein Vater und der Sohn auf einer Mission und dann später mit der Mutter, und es geht um Illusionen, die man sich macht. Man trifft Figuren, die schon irgendwie eine reale Hintergrundgeschichte haben, aber genauso irgendwie jetzt Merlin der Zauberer sein könnte, den wir da treffen, der uns dann am Ende nochmal was macht und der auch hier von Zauberhand die Geister nochmal befreit oder auch bedient. Das finde ich alles enorm spannend und das wird für mich hier in diesem zweiten Teil sehr, sehr gelungen fortgesetzt. Also diese Natur des Bösen. Alex Garland schreibt hier, finde ich, ein sehr, sehr gutes Skript. Ich möchte vielleicht so ein paar Sachen, bevor wir jetzt inhaltlich tatsächlich mal einsteigen und drüber reden, worum sich dieser Film handelt, noch so ein paar Sachen hervorheben. Mich hat dieser Film hier sehr begeistert zurückgelassen, sehr beeindruckt zurückgelassen und auch irgendwie so. Ich habe es selten in den letzten Jahren gehabt, dass ich so einen Film habe, der mir wirklich die ganze Zeit so in den Kopf kommt. Auch mit seinen One-Linern und seinen Sprüchen, mit den Zitaten, die ich wirklich sehr ikonisch finde. Also da fällt mir vor allem dieses How's That der Jimmys ein, aber auch so Sätze wie, das finde ich sehr gut gespielt von O'Connell hier, dieses They got televisions on their thumbs, also gesprochen wie ein Kind, aber gleichzeitig dann dieses ad infinitum, ne? Also wir haben da so Widersprüchlichkeiten und ganz besonders natürlich auch diese Samson-Momente, die finde ich in jetzt diesem sehr langjährigen Franchise enorm ikonisch. Also dieses Moon weniger als jetzt dieses I don't have a ticket. Und ganz besonders halt am Ende Jim, der zurückkehrt mit diesem Of course we do, der alles eigentlich in wenigen Worten, ne, vier Stück, zusammenfasst, was Alex Garland hier mit dieser Trilogie bewirken möchte und seine Philosophie, seine Ideologie halt zusammenfasst. Das ist etwas, das ich unbedingt hervorheben möchte. Dieses Drehbuch hat mir einfach sehr, sehr gefallen und mich sehr beschäftigt im letzten Monat. Ne? Wir nehmen jetzt knapp einen Monat nach dem Release auf. Der Film war einfach sehr präsent für mich.
Garland hat aber zu diesem Film keine Interviews gegeben, auch interessanterweise, oder?
Finde ich auch spannend, ja.
Ich hab keine gelesen. Also das heißt, vielleicht war auch einfach so die Marketingmaschine, die Hype-Maschine diesmal nicht so groß. Aber was ich in mehreren Kritiken gelesen habe und wo ich zustimmen würde, ist, was der Film, finde ich, sehr gelungen macht, ist diese zwei parallelen Erzählstränge mit sehr unterschiedlichen Tonalitäten nebeneinander herzulaufen zu lassen und sie dann zusammenzuführen auf eine Art und Weise, die sich richtig und sinnvoll anfühlt. Das finde ich tatsächlich, also so eine strukturelle, positive Leistung des Drehbuchs. Ja. Und ich glaube eben genau, dass dieses The Nature of Evil, wo Alex Garland das verortet, da bin ich wahrscheinlich einfach ein bisschen anderer Meinung und deswegen hat es dann bei mir am Ende nicht so gezündet, auch mit dieser finalen Konfrontation sozusagen. Aber tatsächlich auch die Horror-Elemente des Films, das war natürlich der Teil, also wo ich dann auch mir die Augen zugehalten habe im Kino, ja.
Tatsächlich, ja.
Ja, ich habe das nicht ausgehalten. Also Leuten die Haut vom Körper zu ziehen, ist schon, da ist so meine persönliche Schmerzgrenze irgendwie erreicht, auch wenn es zum größten Teil ja nur angedeutet wird und so. Aber das fand ich so überzogen in seiner Grausamkeit, dass ich da auch das Gefühl hatte, so, ja, ist das wirklich die Natur des Bösen irgendwie so? Weil ansonsten kamen mir diese Jimmys, aber jetzt sind wir auch mittendrin in der inhaltlichen Diskussion über den Film. Mir kamen diese Jimmys ja vorher und eigentlich sehr stark vor, eigentlich wie so, ja, wie so eine Edgelord-Sekte halt, ne? Mhm. So ein bisschen wie so Jugendliche in ihrer krassesten, ich bin so krass, du hältst es nicht aus, Phase, aber halt dann sozusagen in die echte Welt entlassen, weil sie niemand aufhält. Und mein Gefühl wäre immer, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass eine Gruppe von Menschen tatsächlich auf Dauer auch so weit gehen würde und nicht viel früher schon irgendwie zerbrechen würde und wirklich diesen Glauben, dass er irgendwie der Sohn Satans ist und sowas aufrechterhalten könnte. Denn man sieht ja auch schon in dem Film, wie es schon zu bröckeln beginnt an den Rändern, gerade auch durch die Figur von Jimmy Ink, die das ja eigentlich irgendwie schon durchschaut hat, so ein Stück weit und so. Und das alles war für mich nicht so stimmig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wir haben in diesem Filmkosmos hier, finde ich, sehr viele visuelle Parallelen, ne? Also das sind manchmal so Verweise, dass halt eben am Ende von 28 Days Later dann Hell steht und das wird dann später zu Hello ergänzt und bei der Tankstelle in 28 Years Later ist das S bei Shell abgefallen. Beide Filme jetzt hier haben auch oftmals die Farbe Rot irgendwo so wieder verkörpert in wichtigen Figuren, also Selina im Finale des ersten Films, wir sehen dann den roten Power Ranger und hier verkörpert durch Jimmy Ink rettet der rote Power Ranger dann auch den lieben Spike. Am Ende retten Jim und seine Tochter, das Spike und Kelly, genauso wie Frank und Hannah, da Vater und Tochter, Jim und Selina im ersten Teil halt retten. Aber was besonders, finde ich, nicht nur jetzt so visuell funktioniert, sondern halt die Filme tonal so zueinander bringt, ist, dass sie halt eine sehr gute gemeinsame Geschichte erzählen, auch symbolisch, ist, dass beide Filme jetzt hier in dieser Trilogie mit einem Flashback beginnen und zeigen, wie zwei Kinder dieser Rage-Virus-Pandemie eben unterschiedlich darauf reagieren. Ein Kind wird buchstäblich mit diesem Hass infiziert und gerät dann zum Zombie. Und das andere Kind ist aber auch nicht viel anders, ne? Also der erste Teil beginnt mit Jimmy in diesem Teil hier. Der Film beginnt nicht damit, aber wir sehen diesen Flashback, wie das für Samson beginnt oder begonnen hat. Und beide sind auch jetzt 28 Jahre später halt komplett in einer Psychose und können nicht weiter. Und du hast es eben gesagt, die beiden Parallelen hier finde ich sehr gut gebalanced im ganzen Film. Und wie das dann am Ende zusammenkommt, also diese Rationalität auf der einen Seite bei Dr. Kelz und seiner Auseinandersetzung mit dem Virus und diesem Glauben in diesem Kult um Jimmy, wie das aufeinander bricht, das finde ich enorm spannend. Und da ja teilweise bei manchen Figuren, wie zum Beispiel jetzt Jimmy Ink, hat das schon vorher zu bröckeln begonnen, aber die ist ja auch dann auch in dieser besonderen Number of the Beast-Szene total mit dabei. Ne?
Ich kann auch verstehen, dass dieser Typ so Leute um sich schart. Also ich würde sagen, wenn es ein historisches Vorbild dazu gibt, sind es ja vermutlich auch die Droogs aus Clockwork Orange.
Ja.
Finde ich also auch von der ganzen Aufmachung her und so ist da ja durchaus ein Vergleich dazu. Und das glaube ich schon, dass du, wenn du einen charismatischen Anführer hast, dass du dann Leute schnell dazu bringst, über ihre persönlichen Grenzen, was Gewalt angeht, zu gehen. Einfach weil du halt diese Gruppendynamik und diese Liebe des Führers halt nicht verlieren willst. Aber mir war es hier trotzdem irgendwie so eine Spur zu überdreht. Aber
ja, das ist halt
einfach auch, ist vielleicht einfach aber auch Geschmackssache. Ich finde es voll okay, dass es da so ist. Es hat einfach nur bei mir nicht so gezündet, weil ich halt wirklich fand, dass es so, dass es halt so eine Spur zu psychotisch war, bei diesen Menschen, die er da so um sich geschart hatte. Mhm. Und ich mich auch gefragt habe so ein bisschen, ist das vielleicht auch von Alex Garland sogar ein Kommentar auf Horrorfilmfans, ja?
Auf jeden Fall, genau.
Die sagen, dass immer noch krasser und immer noch blutiger.
Ja, total, total. Ich habe auch sehr viel darüber nachgedacht, wie die 28-Filme so durchweg eigentlich sich dieser eskapistischen Machtfantasie halt verweigern in der Apokalypse. Das ist ja ein häufiger Reiz, den halt besonders so Fans von zum Beispiel The Walking Dead halt, glaube ich, also für mein Empfinden, verspüren. Nämlich so dieses, wenn du jetzt hier bist und die Welt untergegangen ist, dann bist du Gott. Und dazu passt ja auch perfekt dann halt eben diese Sequenz am Ende. Deshalb ist das für mich so wunderbar aufgegangen, denn The Bone Temple hat diese Sequenz hier am Ende, um das alles nochmal zu so einem maximal stumpfen, offensichtlichen Höhepunkt zu treiben. Also ich finde auch jetzt das Drehbuch, so sehr ich das jetzt auch feiere, ich finde es überhaupt nicht subtil oder auch nicht wirklich komplex. Also das große, angespannte Setpiece da am Ende, das da bemüht wird, auch von Kelsen, ist ja kein Zombie-Kampf. Ne? Wir sehen keine Zombies, sondern im Kern geht es um eine rationale Figur, die unter Androhung von Gewalt gezwungen wird, in den Wahnvorstellungen, in den Illusionen eines Man-Childs jetzt zu leben. Und wenn wir da jetzt momentan nicht an reale Begebenheiten denken, dann hat man nicht aufgepasst.
Ja. Und die Schlüsselszene dafür ist ja die Begegnung dieser beiden am Fluss. Das ist ja, würde ich sowieso sagen, so das komplette Centerpiece dieses Films, weil da treffen die beiden Erzählstränge aufeinander und da enthüllen sie ja beide irgendwie ihre Natur, ne? Also Kelsen kann so ein bisschen von früher erzählen und wie er überhaupt dahin gelangt ist, wo er jetzt ist. Überhaupt natürlich Ralph Fiennes, da würde ich sofort unterschreiben, mega Performance in dem Film. Und auch diese Figur ist total gut gezeichnet, ist wirklich so jemand, wo ich so gedacht habe, ich würde total gerne mehr darüber wissen, wie der war vor 2001. So, also bevor diese Pandemie ausgebrochen ist. Jimmy, der da sich in dem Moment ja auch offenbart und ja eigentlich auch klar sagt, dass das für ihn alles irgendwie nur so eine Geschichte ist, die sich so ein bisschen verselbstständigt hat und wo er jetzt nicht mehr hinter zurück kann und so, und der sich aber gleichzeitig irgendwie eigentlich nur nach Zuneigung sehnt, wie man sich das halt klassischerweise so vorstellt, so deine Springerstiefel sehen sich nach Zärtlichkeit mäßig.
Genau, ja.
Und warum habe ich das nochmal gesagt? Aber ja, ich würde sagen, das ist die Schlüsselszene des Films und da funktioniert das auch gut und kommt gut zusammen.
Ja, die ist natürlich einfach ein schöner Zusammenprall. So, ne? Man hat auf der einen Seite die visuelle Freude, die Handlungsstränge kommen aufeinander zu und das ist natürlich auch irgendwie zutiefst unangenehm so zu beobachten, auch wenn das natürlich eine tolle Musikszene ist hier in diesem Film und inszeniert wird, sowohl halt von Kelsen als auch durch die Kamera selbst hier im Film. Und dann später wird das dann von dieser tragikomischen, von diesem tragikomischen Ausgang halt so unterlaufen, bei dem Jimmy dann nochmal so zum Kind wird. Und Jimmy ist ja eigentlich jetzt nur personifiziert genau das, worum es Alex Garland in dieser Trilogie geht. Also in dem letzten Podcast haben wir auch viel über diese Nostalgie gesprochen, über diesen Rückblick, das konservative Element in der britischen Gesellschaft, Brexit und so weiter. Die Leute wollen auf Holy Island, wo sie überleben, nicht loslassen und sich an dieses neue Leben gewöhnen, geschweige denn es vielleicht wie Kelsen halt zu reformieren. Und Garland verurteilt das ja nicht per se, ja, also die Menschen leben dort weiter und er hat auch eine gewisse Empathie für die, doch unter dieser Haube steckt ja auch viel Sympathie hier in diesem Film für Jimmy, der ja später nach seiner Mutter ruft. Er ist hier, du hast es eben schon erwähnt, so diese mit der Droogs-Parallele, diese pure Verkörperung von so Jugend, ne? Also Jugend, die ungezügelt ist, und das ist ja auch dann so Untergangsszenario in konservativen Gesellschaften. So wird das ja zumindest mal von manchen Politikern halt stilisiert, und sein ganzes Erscheinungsbild orientiert sich auch an etwas Rückgegriffenem, also halt klar, diese Jimmy Savile Parallel haben wir beim letzten Mal schon bemüht, aber das ist gar nicht so wichtig hier, denn eigentlich sehen wir ja ein Kind, das nicht groß geworden ist und das weiterhin diese Finger um sich hat, ne? Also so nennt er ja seine Truppe, aber eine Hand hat ja eigentlich 5 Finger, dabei sind es jetzt hier 7 Leute, später wird ihm erlaubt, mehr zu haben, aber warum sind es 7? Naja, wir gehen nochmal zu diesem Flashback zurück und wir sehen, dass da seine Schwestern und Cousinen bei ihm sitzen und dann die Teletubbies gucken. Und in diesem Moment des Kindheitstraumas, da ist der einfach fest gefangen. Und ich glaube schon, dass dann der Sprung zu diesem, okay, ich muss jetzt meine Nächstenliebe so in Form von höchster Gewalt umgekehrt dem eigentlichen Sinn den Menschen zuteilkommen lassen, ist natürlich ein Sprung. Aber so wie wir auch in den Film einsteigen, wie wir ihn da sehen als Bademeister, ist ja auch irgendwie nochmal ein spannendes Thema, ne? Also wir haben eine zweite Ärzte-Parallele hier.
okay.
Aber Jimmy ist da erstmal so ein Beobachter. Also wie er die Teletubbies schaut, so schaut er seinen Teletubbies hier im Wasserpark zu. Wasserpark natürlich auch sowieso eine perfekte Metapher, um diesen Film halt zu starten, von diesen halbtaffen Leuten. Also natürlich ist alles, was hier Jimmy Crystal macht, Sir Lord Jimmy Crystal, ist ja auch so ein perfektes Ding, so, ne? so eine kindliche Perspektive, weil entweder ist man ja Sir oder Lord, beides geht nicht. Und ich finde, dass diese Figur, der ja doch hier auch im Film sehr viel Zeit gewidmet wird, Spike gerät ja komplett zum passiven Protagonisten, wenn man ihn überhaupt noch so bezeichnen könnte, vielleicht eher einen zum Nebencharakter, wird dieser Jimmy ja jetzt in die Hauptrolle gedrängt, um nochmal sehr direkt zu zeigen, worum es Garland eigentlich geht. Nämlich, dass wir als Menschheit irgendwie so Arrested Development haben und mit diesen Psychopathen zusammenleben und aber gleichzeitig die anderen, ne, so ein Othering-Effekt, so die anderen da, die Wilden, eigentlich nicht als solche anerkennen sollten, sondern als unsere Freunde und denen die Nächstenliebe zuteilkommen lassen. Ne, also das ist, finde ich, doch ein sehr direktes Argument von Garland hier für Nächstenliebe, für Empathie. Und ihm kommt ja immer sehr viel Hass zuteil irgendwie, weil ich glaube, dass den irgendwie viele so als Film-Dude-Bro irgendwie so sehen. Und ich glaube auch, dass er manchmal in manchen Interviews durchaus ein bisschen, also ich empfinde das nicht so, aber vielleicht ein bisschen hochnäsig oder arrogant rüberkommen könnte. Aber ich bin halt ein großer Fan von ihm und ich sehe hier in diesem Film ganz viel von seinem Oeuvre überhaupt und verkörpert ganz besonders in Jimmy Crystal. Kannst du dir erklären, warum die Leute ihn nicht so mögen oder so? Oder nicht vielleicht so da jetzt damit connecten?
Ich glaube, er trägt halt so eine Sensibilität in sich und verkörpert die sehr stark, die so vergangen ist, glaube ich. Die so im 21. Jahrhundert nicht mehr so zündet. Weil ich glaube, er ist ja schon sehr stark so ein Gen Xer, ne? So ein britischer 80er Jahre Gen Xer halt einfach auch. Also so, ich finde, das merkt man auch an diesem Duran Duran Soundtrack hier in dem Film. Also genau diese New Romantics Tradition, habe ich das Gefühl, die lebt sehr stark in ihm fort. Also das zieht sich durch sein ganzes Werk und durch sein Äußeres und alles, dass er halt irgendwie so ein bisschen so ein verkopfter, so die Wiedergeburt eines irgendwie französischen Existenzialisten aus den 20er Jahren gefiltert durch diese britische New Romantic Bewegung irgendwie ist. Und das halt so gerade im amerikanischen Kino halt, glaube ich, einfach nicht mehr so präsent ist heutzutage. Aber vielleicht schmeiße ich da jetzt auch wieder ganz viele Sachen zusammen, von denen ich eigentlich keine Ahnung habe. Das ist nur so eine Bauchgefühlssache, würde ich sagen. Und ich meine, also hier die Post-Punk New Romantics, die pflegen ja auch immer so eine gewisse Aloofness irgendwie, um zu zeigen, dass sie so über der Welt stehen und sie gleichzeitig sehr stark spüren.
Was er ja auch pflegt, ist durchaus einen relativ kämpferischen Atheismus. Also bereits Sunshine, der in letzter Zeit, finde ich, irgendwie, vielleicht auch jetzt so gefühlt zu seinem 20. Jubiläum nächstes Jahr, so ein bisschen mehr wieder Liebe online erfährt, habe ich das Gefühl, ist ja auch so ein verkanntes Meisterwerk, finde ich, der Science Fiction. Danny Boyle hat da ja auch Regie geführt und der ist ja ebenso punkig. Da gibt's ja das häufige Narrativ sogar in einem Video mal für so, ich glaube, Sky, eine Sky-Serie von Filmen, die Quentin Tarantino ausgewählt hat, hat er ihn quasi ausgewählt für seine Serie und disst ihn gleichzeitig. So im Sinne von, die ersten zwei Drittel sind gut. Dabei ist dieses letzte Drittel in Sunshine, und das ist jetzt ein Spoiler nach 20 Jahren, kann man vielleicht weiterklicken, wenn man das nicht wissen will, aber ja, eine Geschichte, die eigentlich nach zwei Dritteln enden würde oder enden könnte, nämlich die Wissenschaftler haben diese Aufgabe bewältigt und sind jetzt auf dem Weg zur Sonne, und ein Fehler, der sich da generiert hat, der auch nicht jetzt irgendwie vom System ausgelöst wurde, sondern von Menschenhand begangen wurde, der zu Problemen geführt hat, die wären ja weitergeflogen, und die Mission am Ende auch, die Sonne neu zu starten, was natürlich auch im Kontext des Atheismus eine spannende Frage ist, die der Film stellt, dennoch, die Mission scheitert aufgrund von Menschenhand, von einem, sabotiert von einem religiösen Fundamentalisten, der da als Terrorist aktiv wird. Natürlich der Film auch nochmal in den 2000ern geschrieben und gedreht. Ist natürlich auch spannend in dieser Hinsicht, das nochmal so zu sehen. Und dieser Atheismus wird auch dann in diesem Amy Pascal? Nee, das ist ein anderer Name. Ne? Also in diesem Interviewbuch von Danny Boyle quasi nochmal zitiert, der auch sagt, also bei Sunshine, da müsst ihr Alex Garland fragen. Ne? Also da geht's ihm um Atheismus in dem Film. Mhm. Und eigentlich zu zeigen, rational agierende Menschen, die kooperieren, die in westlichen liberalen Demokratien zusammenarbeiten, die kommen dem Ziel einer menschlichen Transzendenz näher als halt Menschen, die jetzt an Gott glauben. Und wenn man das so mal anschaut, auch viele Filme in den letzten Jahren, die da so ein bisschen zerrissen wurden von Garland, wo sich dann drüber lustig gemacht wurde, dass es eine Allianz von Kalifornien und Texas gibt in Civil War und der Film deshalb so komplett abgeschrieben wurde, oder auch Warfare, der rausgekommen ist, da geht's ja häufig in den Kritiken darum zu zeigen, so, ich weiß nicht, ob du Warfare gesehen hast, aber darum, dass, hast du gesehen?
Nee.
Nee, da wird ja im Prinzip eigentlich nur 2 Stunden lang geballert. Und das ist Überwältigungskino pur. Aber meine These ist eigentlich, dass er da gar nicht so jetzt der Maximalist ist, um irgendwie den Zuschauer tatsächlich irgendwie so zu beeindrucken, sondern um dem Zuschauer in seinem Ohnmachtskino halt zu zeigen, wie wenig er eigentlich aktuell in seinem Leben halt bestimmt. Ne? Also halt, wenn man das mal auf die anderen Werke, so den Begriff des Ohnmachtskinos, der jetzt natürlich jetzt nicht so weit entfernt ist von dem Überwältigungskino, aber in seinen Filmen verspüre ich, wenn ich die schaue, und auch viele Figuren, immer die Ohnmacht. Also halt, in Devs geht es um Determinismus, in Annihilation haben wir auch mal gemeinsam besprochen, damals in der Kulturindustrie geht es so ein bisschen um die Ohnmacht gegenüber dem der Unkenntnis oder der Ignoranz des Universums, was uns so anschreit, hey, du kannst mich nicht verstehen, so unsere Existenz ist nicht zu verstehen. Und in Man geht's aus einer weiblichen Perspektive um die Ohnmacht gegenüber toxischer Männlichkeit. In Civil War haben wir Ohnmacht gegenüber dem Fall westlicher liberaler Demokratien. Und diese Filme sollen uns eigentlich ständig den Spiegel vorhalten und uns fragen, was können wir denn eigentlich machen, um diesen Prozess eben zu beenden, um ja Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Und das ist halt wiederum verkörpert in der Figur von Ian Kelsen, der sich halt nicht mit dieser Situation zufrieden gibt, sondern halt weiter da probiert und dann auch am Ende Erfolg hat mit der Umkehr von Samson, was ich wirklich als sehr, sehr bewegenden Handlungsstrang in diesem Film halt empfunden habe. du bist jetzt nicht der riesige Zombie-Fan und überhaupt so Experimente an Zombies, das ist natürlich auch immer so ein Thema in so Zombie-Genre-Filmen, sind auch teilweise auch umstritten, weiß ich. Wie hast du das denn empfunden, diese ganze Storyline mit Kelsen und Samson? Und siehst du es genauso wie ich, dass Garland eigentlich ständig uns animieren will, ein besseres Leben zu führen?
Okay, also das ist...
Viele
Sachen, genau. Also mal ganz kurz die Kelsen-Storyline. Die hat mir sehr gut gefallen. Und was mir daran auch gefallen hat, also vielleicht ist es ein kleines bisschen... jetzt nicht unbedingt so die naheliegendste Geschichte, dass niemand vorher auf die Idee gekommen ist, dass dieses Rage-Virus eventuell Psychosen auslöst und dass, wenn man es so behandeln würde, dass man dann die Leute irgendwie damit ruhig kriegen könnte, ne? Zum Beispiel, was er dann macht oder quasi ihnen das unterdrücken könnte oder so. Aber vielleicht kann man das auch alles irgendwie erklären, ne? So, ja, es mussten sich halt erst diese Alphas rausbilden und nur bei den Alphas geht das und bei den normalen Leuten nicht. Whatever. Trotzdem fand ich es interessant, diesen Ansatz dahin zu gehen und damit auch auf so eine Art von Closure dieses gesamten Zykluses hinzuarbeiten, dass man sagt, da ist eine Figur, die tritt den Infizierten irgendwie vorurteilsfrei entgegen und wissenschaftlich und ist deswegen in der Lage und empathisch auch noch sozusagen und ist deswegen in der Lage, da eine Brücke zu bauen, die allen anderen versagt blieb sozusagen, ne? Inklusive der gesamten Welt, die England einfach abgeschottet haben und gesagt haben, das ist jetzt nicht mehr unser Problem. So, das hat mir sehr gut gefallen. Duran habe ich schon erwähnt. Also genau, wie gesagt, diese Kelsen-Figur ist wirklich jemand, wo ich das Gefühl hatte, da ist wirklich eine Tiefe, eine Charaktertiefe auch da, die auch durch Ralph Fiennes gespielt wird sozusagen, die man sich sehr gut vorstellen kann, obwohl sie nur so angedeutet wird, von dem Leben, das er gelebt hat, bevor der Film einsetzt und bevor der Ausbruch dieser Krankheit war. Der andere Punkt ist sozusagen genau auch einer der Punkte, an denen ich ins Stutzen gekommen bin, weil ich hatte in der einen oder anderen Kritik auch gelesen, der Film wäre auch irgendwie eine Meditation über die Natur des Glaubens und sowas. Und ich glaube tatsächlich, dass es halt, ja, wie du gesagt hast, es ist halt der Blick eines Atheisten auf die Natur des Glaubens. Und nach meinem Empfinden greift dieser Blick eigentlich immer zu kurz, weil er immer nur die Oberfläche sieht. Und während Leute, die tatsächlich mal mit Glauben gerungen haben, mein Lieblingsbeispiel ist immer Martin Scorsese oder Kevin Smith tatsächlich ist auch jemand, also irgendwie in Dogma oder so, ne, der ja auch so ein Lapsed Catholic ist. Also das können durchaus Leute sein, die jetzt Atheisten sind, aber die zumindest mal gespürt haben, was Glauben eigentlich wirklich bedeutet. Und ich glaube einfach, dass Alex Garland an diesem Punkt nie war und deswegen nur diesen Außenblick hat. Und dieser Außenblick greift für mich immer zu kurz, in dem, wenn man dann wirklich versucht zu beschreiben, warum Leute aus Glaubensgründen irgendwas machen. Der funktioniert bei sowas wie Sunshine, wenn du sagst, wir wollen diese den Mensch im Verhältnis zum Universum. Das funktioniert. Aber so dieses, was treibt Menschen, die gläubig sind, innerlich an, Dinge zu tun und was nicht, da habe ich immer das Gefühl, da endet, da denken, so tief können Atheisten, so überzeugte Atheisten, das gilt auch an diese gesamte Anfang des Jahrtausends Atheisten Tradition von Dawkins und so weiter, die haben das einfach nie kapiert.
Was genau jetzt nicht kapiert?
Was Glauben tatsächlich, so Glauben als sowas Unumstürzliches, was in einem drinsteckt, ja. was man bezweifeln kann, was man für lächerlich halten kann, womit man ständig ringt, was das tatsächlich ausmacht.
Ich glaube auch gar nicht, dass das ja der Punkt ist, den Dawkins oder andere Atheisten und auch Garland hier kritikwürdig finden, wenn das eine private Auseinandersetzung ist mit unserer Existenz, ja, oder halt dem Glauben generell an etwas Höheres, an einen Sinn im Leben, dann wird sich da niemand dagegen sprechen. Viele dieser Personen, die jetzt zitiert wurden hier in diesem Kontext, sind natürlich auch heftige Verteidiger von individuellen Freiheitsrechten, die würden wahrscheinlich auch die Glaubensfreiheit natürlich sofort verteidigen. Ne? Also Christopher Hitchens und sowas. Mhm. Aber dennoch, es geht ja auch hier jetzt nicht so um die Religion an sich, sondern um die Auslegung der Religion an sich und wofür sie missbraucht wird.
Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich. Und das ist ja auch Kritik, bei der ich zum Beispiel zum Teil total mitgehen kann. Aber wenn diese Menschen versuchen, die Psychologie von Leuten zu beschreiben, die in Glaubenssystemen leben, habe ich immer das Gefühl, es gelingt ihnen nicht.
Naja, ich finde, der Film hier zeigt ja auf, wie man selbst mit komplett erfundenen, verrückten Sachen, für uns erfunden und verrückt klingenden Sachen, Menschen für ein System bekehren kann, überzeugen kann und dann sie zu Akten bewegen, die völlig entgegenlicher, eigentlich so uns angeborener Moral irgendwie von Vorstellungen, die ja auch abseits von Religion existieren, Moralüberzeugungen, eines guten Lebens halt so sind.
Fandst du das dann sinnvoll, dass man das dann damit sozusagen abschließt, dass man ihn dann tatsächlich am Ende kopfüber kreuzigt? Das hat zum Beispiel bei mir, habe ich überhaupt nicht geschnallt, was das dann sollte.
Naja, man hat ja in diesem Film, der ist an vielen Stellen nicht subtil. Ne? Das kann man durchaus kritisch sehen. Ne? Also wenn es jetzt um Nächstenliebe geht und das wird dann so unterlaufen. Oder wenn, ich meine, die Figur heißt Jimmy Crystal, wie Jesus Christus, die gleichen Anfangsbuchstaben. Und Jimmy Inc. hat Judas Iskariot, ne, als Namensverwandt dann. Und also J.I. Und wir haben Spike, der dann am Ende auch Kelsen, die am Bauch da halt ganz normal durch ein Messer getroffen werden. Also der Film ist ja nicht subtil in dieser Art und Weise, das würde ich nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass der Film zeigt, dass Religion jetzt nicht nur eine Frage der Auslegung ist, sondern dass religiöse Systeme generell, sofern sie halt die einzelne Person und ihren Glauben an irgendetwas halt verlassen und Gemeinschaften bilden, dass es dann halt schon problematisch werden kann und beziehungsweise halt mit Blick auf die Welt dann halt eben doch häufig auch für Probleme halt sorgt. Religion hat Texte, hat Traditionen und das setzt, finde ich, glaube ich, schon einen Rahmen. Und zu sagen, mit manchen Sachen hat die Religion nichts zu tun oder das ist nicht die Religion, sondern das sind dann halt patriarchale, zum Beispiel, wenn es um solche Kritiken geht, dann sind dann patriarchale Strukturen, das hat nichts mit der Religion zu tun, das sind nur die Auslegungen. Also diese zu begrenzen, die begrenzen ja, also die Texte und Tradition einer Religion begrenzen ja, wie Religion ausgelegt werden kann, also auch wie weit. Und das steht ja nicht irgendwie zufällig so irgendwo zwischen den Zeilen, sondern das ist ja auch schon ausdrücklich angelegt in der Religion selbst. Und die Auslegungen entstehen ja auch nicht in einem luftleeren Raum. Also die entwickeln sich ja aus religiösen Quellen und Traditionen. Und hier sehen wir ja auch diese Teletubbies, für uns dann halt natürlich komplett wirr und teilweise auch witzig, werden dann wie Götter halt verehrt. Also ich frage mich wirklich, wie Spike sich ein Teletubby vorstellt. Die sehen ja nie, worum es da geht in diesen Texten, die da Jimmy Crystal zitiert. Aber wenn daraus dann autoritäre Interpretationen möglich sind oder plausibel denen halt verkauft werden, dann liegt halt auch, finde ich, das Ganze an der Beschaffenheit der Religion selbst. Und halt nicht nur jetzt am bösen Ausleger, beziehungsweise es wird halt gezeigt, wie man Religion, dieses System halt auch böse auslegen kann, eigentlich beides. Und am Ende geht es halt schon um die Autorität, die dann durch die Figuren am Ende, deshalb geht es ja auch um Wiedergeburt im nächsten Teil, um Erlösung, dann halt überwunden werden muss, sodass wir dann halt eben Reformen tatsächlich möglich machen. Und diese Autorität wird ja auch hier wieder, genau wie eine Religion, als göttlich, als unveränderlich dargestellt. Und sie soll ja auch in diesem großen Finale erneuert werden. Darum geht es ja, dass er halt in seiner Autorität angegriffen wurde und sofort halt gewaltvoll reagiert und verzweifelt auch relativ schnell wird. Sobald quasi nur die Möglichkeit einer Alternative, vielleicht einer gemeinschaftlichen Entscheidung innerhalb der Jimmys irgendwie so in den Raum kommt, dann gerät er sofort ins Wanken und schlägt panisch um sich. Und das finde ich halt schon ein sehr starkes Bild.
Hier, ich will das nicht endlos ziehen, jetzt diese Diskussion, aber für mich sind das halt soziologische Aspekte viel mehr als religiöse.
Okay, kann man agree to disagree? Oder ich würde sagen, ich gehe da eigentlich mit, aber ich sehe da einfach eine Vernetzung. Hm. Einfach. Ich glaube, dass sich die Sachen natürlich irgendwie so gegenseitig bedingen. Lass uns mal noch trotzdem jetzt vielleicht zurückkommen zu Samson, so dieser Figur. Also der Zombie, wobei es ja hier eigentlich nie um Zombies ging, wird bekehrt. Und ich frage mich jetzt, was passiert denn mit ihm? Ne? Also kommt er zu seinem Kind zurück? Oder heißt das jetzt, dass dieser Rage-Virus, der ja ausgelöst wurde durch gewaltvolle Bilder, die da dem Affen gezeigt wurden, der entwickelt dann ein Virus? Oder halt, ne? Also das wurde ihm genommen. Natürlich haben hier einige Details halt so sich überein, also die haben übereingestimmt, ne? So halt Zombies greifen Menschen an, Infizierte greifen Menschen an, aber halt dieser Blick nochmal jetzt auch gezwungen irgendwie durch das Sequel, den finde ich sehr wichtig, also dass sich dieser Blick auf die Zombies halt entwickelt hat, weil die Unterscheidung fühlt sich ja lange eigentlich im ersten Teil gar nicht so wichtig an, ne? Okay, die Zombies können jetzt laufen, das ist neu und man muss sie jetzt nicht in den Kopf treffen, aber ansonsten ist das ja gleich. Sie fressen ein und beißen ein und diese Mechanismen bleiben gleich. Aber da man jetzt gezwungen wurde, in diesem Sequel sich nochmal Gedanken zu machen, worum es jetzt eigentlich gehen soll nach so langer Zeit, finde ich, es ist super wichtig, dass man da irgendwie das da umgeschaltet hat und so, weil es Infizierte sind, sich gefragt hat, kann man die bekehren? Also das finde ich ein sehr tollen Kniff und dass man da jetzt auch parallel zur Krankheit der Mutter im ersten Teil nochmal schaut, jetzt okay, was kann man heilen, was nicht, welche Psychosen kann man heilen, welche nicht, weil ja auch Jimmy ja am Ende, du sagst es ja eben, gekreuzigt wurde und halt nicht jetzt nochmal erlöst wird oder halt, es wird ihm keine Gnade zuteil. Das finde ich schon sehr spannend, was man hier mit Kelsen und halt dann Samson in dem Film macht.
Ja, also wie gesagt, ich finde die Idee interessant. Da haben wir das letzte Mal ja schon drüber gesprochen. Am Anfang war ich da ja skeptisch, aber beim ersten 28 Years Later Teil hat es mich ja dann doch überzeugt, dass ich gedacht habe, okay, es ist auch in Ordnung, diese Idee weiterzuentwickeln. Was passiert mit so einem Virus, wenn es alleine gelassen wird? Und dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass es eben genau solche Leute hervorbringt, wie jetzt halt Samson. Und dass, wenn man dann auf diese Leute trifft, dass man dann auch in der Lage sein kann, wenn man so drauf ist wie Kelsen, mit denen zu interagieren und vielleicht irgendeine Art von Erlösung für die zu schaffen, ja. Mhm. Also das finde ich eine gute und interessante Weiterentwicklung, die ja eben auch auf irgendeine Art von mögliches Ende hindeutet, der Geschichte, der großen Geschichte sozusagen.
Mhm. Ja. Glaubst du, dass dann alle bekehrt werden oder dass das dann die Mission ist im dritten
Keine
Teil?
Ahnung. Ich bin ganz, ganz schlecht da drin in solchen Spekulationen, wie es dann tatsächlich weitergeht, weil ich gar nicht so ein guter Geschichtenerzähler bin. Aber auf jeden Fall bin ich gespannt, wie sie es machen, also oder wie Garland es macht. Wahrscheinlich wird er mich enttäuschen. Aber
ich wäre ja dafür, dass Garland den Film dreht.
Ja, genau. Ja, warum auch nicht? Ich meine, ich habe ja auch das letzte Mal sogar dagegen angeschimpft, dass man das jetzt irgendwie wieder zurückbinden muss an die alten Filme und dass man dann wieder zu dieser Cillian Murphy Story zurückkehrt und so. Da war ich bei dem Film jetzt aber auch so, na meinetwegen, jetzt zeigt mir mal, was ihr vorhabt. Ich bin nicht jetzt schon von vornherein so, ach wie blöd, jetzt haben wir doch wieder hier nur Small World Syndrome und so, sondern passt schon. Fand es nur sehr schade jetzt tatsächlich, dass es ja so ein bisschen so aussieht, als wäre der Charakter von Naomi Ecki schon gestorben oder so.
Ja, die ist vielleicht gerade irgendwie Ressourcen sammeln oder sowas. Die kann bestimmt wiederkommen. Ist das für dich ein hoffnungsvoller Film?
Dieser jetzt?
Ja.
Hoffnungsvoll. Ja, weil irgendwie schon.
Der wird ja einmal schon recht dunkel, ne? Also halt, wir haben da diese wirklich schon, wie du eben gesagt hast, sehr, sehr schöne Buddy-Montage mit Kelsen und mit Samson, überhaupt, wie das anfängt, wie er da wie so eine streunende Katze so ihn halt so anlockt, irgendwie fand ich einfach sehr schön. Und sie unterscheiden sich ja auch nicht, ne? Also, wenn sie da so in der Landschaft stehen, der eine dreckig, der andere mit Jod eingeschmiert beide ziehen sich dann aus und laufen auch mal nackt rum. So halt, da ist ja auch so eine Parallele visuell halt kreiert, dass sie halt nicht sich groß unterscheiden, ne? Was das untermauert, was ich was ich und du eben gesagt, was wir eben gesagt haben.
Das ist wahrscheinlich übrigens der Grund, warum der Film nicht so gut lief. Zu viel Full Frontal Male Nudity, glaube ich.
Das mag sein. Zu wenig Female Nudity, was die Leute ins Kino lockt, ne? Aber okay. Ich würde sagen, dass der Film ja doch an einer Stelle richtig dunkel wird. Also als es also düster wird, weil wir haben da diesen möglichen Akt der Euthanasie. Ne? Also Kelson ist ja einmal ganz kurz davor, Samson den Tod zu schenken quasi, weil er ihn nicht mehr in diesem Status weiter halt existieren lassen möchte.
Was und er sagt ja auch mit dann, anderen Menschen schon gemacht hat, die schon infiziert waren, aber halt noch nicht ausgebrochen waren, so wie mit der Mutter im ersten Teil, ne?
Ja, die hatte Krebs, ne?
Ja, also genau. Infiziert. Ach so, stimmt, infiziert war sie nicht, genau, sie hatte Krebs.
Ja, aber natürlich, genau, richtig, ja. Und er ist sich also bewusst, dass diese Welt halt, in der er weiter existiert, aber nicht unbedingt lebenswürdig ist. Und er sagt ja auch am Ende zu Spike, du hast schon lange genug gelitten und möchte ihn dann auch erlösen. Das finde ich schon einen sehr spannenden Gedanken, weil Garland wird ja auch öfter mal so Doomerism so ein bisschen vorgeworfen. Dieses ganze Civil War-Szenario ist ja auch vor 2 Jahren, als der Film erschienen ist, so ein bisschen weit weg gewesen. Es ist aber, finde ich, dann nicht nur durch den Moment halt eben durch und durch hoffnungsvoll, also diesen Moment, wo dann Samson Moon sagt und dann doch noch eine Menschlichkeit erkennen lässt. Der Film zeigt ja uns am Ende, dass auch dieses Nachtragen eigentlich nur zu Leid führt. Ne? Also Jim kommt da rein und ich finde es dann doch schon wichtig, dass wir da diese Szene haben, auch wenn ich so ein bisschen das Ganze losgelöst finde von dem Jim, den wir eigentlich kennengelernt haben damals, der zwar auch hoffnungsvoll war und Menschen rettet und sich gegen diese Männer stemmt, aber das war schon eher so ein bisschen, als ob Alex Garland da so reinkommt und sagt, okay, darum ging es mir jetzt eigentlich in diesem Film. Ne? Also der nochmal erzählt hier, also dass nach dem Zweiten Weltkrieg der Marshallplan, der Schumann-Plan halt ganz wichtig waren, Kooperation und Freiheit und nicht das Nachtragen nach dem Ersten Weltkrieg. Das hat nämlich zu Leid geführt. Und das Ganze endet ja dann in diesem Of course we do, was dann auch untermalt wird von dem krassesten Needle Drop, finde ich, in diesem Film. Also ich weiß, dass ich da vielleicht nicht allen jetzt aus dem Mund spreche, so, weil natürlich hat der Film ganz geile Needle Drops, über die wir auch vielleicht auch noch reden können. Du bist ja auch Musikfanat und Musiker. Aber dieses In a House, In a Heartbeat, was dann irgendwie auch so mit Jim verbunden ist, der dann sagt, natürlich helfen wir dem und Jim hier eigentlich Garland verkörpert, unterstreicht für mich nochmal so, ja klar, wir müssen einander helfen und Kelson sagt es ja selbst auch nochmal. Wie gesagt, es ist nicht subtil. Wir sind alles, was wir haben. Es gibt sonst nichts. Und das fand ich sehr inspirierend einfach. Das hat mich auch wirklich da sitzen lassen in den Credits, den ganzen Score nochmal anhören und fistpumpend, nicht wirklich, aber so mental da zurückgelassen. Ich fand das ein sehr krasses, tolles, schönes Ende. Mhm.
Ja, ich fand das ein sehr offenes Ende. So ein, wie gesagt, so typisches Ende, zweiter Teil Trilogie, weil man jetzt natürlich schon wissen will, was passiert. Fandst du es ein richtiges Ende so oder eher so ein Cliffhanger?
Naja, eigentlich, also ich bin mir sicher, dass, also die Frage, ob er sie jetzt tatsächlich irgendwie so retten kann, stellt sich mir nicht. Ne? Also der hat eine Waffe, da kommen ein paar Infizierte, ich brauche das jetzt nicht mal so zu Ende erzählt. Und die anderen beiden Figuren haben sich von ihrem Abuse, einmal bei Spike halt zu Hause mit dem Vater, aber auch jetzt dieser neu gefundenen Familie, haben sich losgelöst. Da könnte jetzt was Neues beginnen, dass ich nicht auserzählt brauche. So, die Geschichte der Figuren ist eigentlich erzählt für mich. Man kann da bestimmt noch ein bisschen mehr machen. Also zum Beispiel kriegt Samson seine Tochter noch mal zu sehen zum Beispiel jetzt oder was passiert da sonst noch. Aber eigentlich, wie du es richtig sagst, Jim, interessiert mich eigentlich auch nicht so richtig. Ne? Also was oder wie er da überlebt hat. Das Einzige, was ich halt spannend finde, ist, dass der erste Film ja mit diesem hoffnungsvollen Moment endet. So, ne? Die Infizierten sterben aus, sie verhungern, was sie ja von Zombies auch unterscheidet. Ein ganz wichtiges Element, wieso der Film oder diese Welt halt zu Ende geht eigentlich. Und dann kommt dann der Jet von der NATO, die große Rettung durch das Militär. Und dann sitzt er da noch 28 Jahre später immer noch.
Und bringt seiner Tochter europäische Geschichte bei, ja.
Genau, ja. Und das ist ein schönes Bild, aber mehr als dieses Bild brauche ich dann auch nicht. Ne? Also ob er dann jetzt irgendwie total in den ersten Jahren sich verloren, verlassen, zurückgelassen gefühlt hat und wie er damit klargekommen ist, das Das kann man sich so denken, aber das brauche ich jetzt nicht gezeigt in dem Film. Also es fällt mir sehr schwer zu überlegen, was ich in dem dritten Teil erwarten möchte, weil ganz viel, worum es ihm ja geht, dem Garland, ist hier schon, glaube ich, so erzählt und auch zu Ende erzählt. Ich finde, es ist schon irgendwie ein richtiges Ende.
Ja. Naja, auch, genau. Also ich meine, die eigentliche Frage ist natürlich, ob Spike quasi irgendwas davon mitgekriegt hat, dass es Kelsen gelungen ist, Samson zurückzuholen.
Mhm.
Was ja wahrscheinlich
fraglich ist. Vielleicht hat er dem so gesagt, ich habe da so ein paar Bücher in meinem Zug, geh die mal holen. Da habe ich was niedergeschrieben oder so. Keine Ahnung. Mhm.
Also ob es halt generell ob der dritte Film damit enden könnte, dass es eine Aussicht auf, ich sag mal, Wiedervereinigung von Großbritannien und dem Rest der Welt gibt. Das ist ja eigentlich der Punkt.
Genau.
Weniger die Infizierten unbedingt, ob man die alle zurückholt, sondern so dieses, können die Menschen, die dort leben, die nicht infiziert sind, dürfen die wieder Teil der restlichen Gesellschaft werden? So.
Mhm. Ja. Und man muss ja, sagt dieser Film, Empathie haben für diese Briten, die da leben, ne? Die als Wilde da hausen oder sich halt selbst verletzen und andere. Das ist, glaube ich, irgendwie so eine Entschuldigung irgendwie so von Garland für seine Landsleute. Also wir haben den Brexit uns selbst angetan. So, sorry, wir kommen irgendwann wieder zurück. Wir müssen uns in der Zwischenzeit kurz mal nochmal zusammenreißen und gegenseitig heilen. Das ist schon eine spannende Idee, aber das so vollendet zu sehen, muss ich eigentlich nicht in dem dritten Teil. Aber könnte man definitiv ansetzen, das machen. Ne? Also der Virus führt ja dazu, dass wir halt verrückt werden. Und der Virus generell, der Mind-Virus, ist ja auch nochmal ein Thema bei uns aktuell durch Social Media. Vielleicht noch eine letzte Frage zu diesen Needle Drops. Also, wie geil war das für dich? Bist du großer Iron Maiden-Fan, Metal-Musik hier zu hören? Oder war es vorher die vielleicht beste Radiohead-Implementierung aller Zeiten oder so?
Wie gesagt, das war mir alles egal. Ich war nur happy über Duran Duran. Vor allen Dingen Ordinary World, was ja so ein doch sehr kitschiger Song ist. Da habe ich mich wirklich gefreut, den zu hören in dem Film. Und habe ihn dann auch direkt auf dem Heimweg vom Kino nochmal gehört und so.
Mm.
Radiohead.
Ja, passt eigentlich so, ne? Everything in its right place.
Ja,
so,
ja.
Ja, nicht wirklich, ne? Es ist jetzt, wir haben ganz wenig über die eigentliche Regisseurin gesprochen dieses Films,
ja.
Nia DaCosta. Von der ich leider sonst nur, befürchte ich, The Marvels gesehen habe.
Ich habe mir Hedda angeschaut noch letztes Jahr.
Okay, der kam auf Amazon raus, kurz vor Jahresende, ne?
Genau.
Genau. Siehst du eine deutlich andere Handschrift hier? Also natürlich, der Film hat jetzt nicht mehr diese Kameraarbeit. Dennoch finde ich ihn sehr meditativ teilweise. Also es gibt natürlich diese Montagen, die wir jetzt schon angesprochen haben, aber er findet trotzdem immer wieder, finde ich, zu sehr schönen Bilder. Also wo die Jimmys relativ lange aus diesem Wasserpark halt so rausgehen, sehen wir halt so diese kaputte Welt, in der sie aufgewachsen sind. Und direkt da vorne dran ist natürlich auch ein verlassener Spielplatz, so um zu zeigen, für diese Welt oder in dieser Welt gibt es keinen Platz für Kinder, ne? Also die sind hier zu Monstern geworden. Da gibt es schon immer wieder schöne Sachen, auch viele so Timelapses und auch so ein bisschen Arbeit so mit Sternen und so, um unsere Existenz so ein bisschen so zu untermalen. Auch so die Natur ist wieder zurückgekehrt. Wir sehen einmal so einen riesigen Vogelschwarm da so, genau wie im ersten Teil halt diese Hirsche rennen. Also da ist schon irgendwie so ein bisschen was zu greifen. Ich finde, das ist in unserer Besprechung aber auch insgesamt so untergegangen. Das war so, ja, das ist schon okay, aber
ja, also was es halt definitiv nicht ist, ist, würde ich sagen, so ein Dude-Bro-Horror-Regisseur-Stil. Also da ist schon definitiv irgendeine andere Sensibilität, wo man merkt, dass Nia DaCosta auch andere Sachen kann, so, und sich auch für andere Sachen interessiert, als rein für jetzt so Gross-Out- oder Splatter, Horror oder vielleicht auch so diese eher psychologischen Horrorelemente, die da jetzt so drin stecken, sondern auch irgendwie für menschliches Zusammensein und so. Und das schlägt sich sicherlich auch in der Regie nieder. Aber ich habe den Film im Gegensatz zu dir, glaube ich, auch nur einmal gesehen. Ich glaube, wenn ich jetzt wirklich eine wirklich qualifizierte Aussage über diese jetzt nicht besonders sich hervortuende anders als Danny Boyle, der ja auch schon immer so ein bisschen so ein so ein Experimentierer ist und halt irgendwie deswegen auch Sachen macht, die einem einfach sehr im Gedächtnis bleiben, ja. Gegenüber diese Regie sagen wollen würde, dann müsste ich ihn, glaube ich, nochmal sehen.
Mhm. Ja gut, wir werden es bestimmt nochmal tun, bevor dann der dritte Teil rauskommt. Ich hoffe, dass er doch kommt. Ich weiß es nicht, warum, weil so richtig, ja, haben wir jetzt ja festgestellt, braucht man nicht mehr was zu erzählen. Aber wenn Danny Boyle dann nochmal zurückkehrt, dann muss es natürlich irgendwie nochmal was zu erzählen geben. Ne?
Ich habe ein Interview gelesen, in dem Nia da Costa sagt, Danny würde den dritten machen.
Das steht auch fest, soweit ja. Ich weiß. Ne? Das ist, ja, das ist kommuniziert worden so, ja. Danny Boyle war auch ein bisschen neidisch. Ich glaube, der will auch wieder zurück in den Regiestuhl. Er hat nämlich erzählt in einem anderen Interview, das ich gesehen habe, oder so beiläufig, ich glaube, es ging gar nicht so sehr um jetzt The Bone Temple, aber er hat wohl irgendwann vielleicht zum Release von 28 Years Later gesagt, dass er zum Set kam und um so ein bisschen zu gucken, wie das alles läuft jetzt, was man mit seinem Film macht. Im zweiten Teil, dass er gemeint hat, die Jimmys wären alle viel freudiger bei Nia da Costa gewesen. Alle wären irgendwie total am Schwärmen. Und bei ihm hätte eher irgendwie eine andere Atmosphäre geherrscht, was ich ganz spannend finde. Mhm. Aber ja, das ist nur so eine kleine Anekdote, die ich irgendwie ganz witzig fand, die er, glaube ich, auch witzig fand. Wir sind, glaube ich, am Ende angelangt. Ne? Also ja. Der dritte Teil, wenn er kommt, wird auch nochmal besprochen. Da bist du natürlich auch nochmal gerne herzlich eingeladen. Vielleicht dann von Alex Garland, vielleicht von Danny Boyle, wahrscheinlich wohl eher. Ich wüsste auch jetzt nicht, was ich mir noch wünsche. Also so eine richtige Auflösung ist eigentlich nicht mehr notwendig. Und es gibt so einzelne Figurenschicksale, die ich noch spannend fände. Ne? Insbesondere das, was mit Samson jetzt gemacht wird, der ja sich da so freikämpft, auch gegen die anderen Zombies, nicht nochmal infiziert wird. Also muss man sich quasi mit diesem Rage, mit dieser Wut auseinandersetzen, um sie zu verstehen, um sie zu überkommen? Ist das der Weg nach vorne? Das sind so philosophische Fragen, die ich aber jetzt nicht unbedingt beantwortet sehen müsste. Ich finde, gerade auch, weil die Filme so direkt aneinander sich schmiegen, das so als Double Feature eigentlich schon fertig, auserzählt. Insofern müssen wir mal gucken. Und ansonsten, deine Links sind natürlich überall zu finden, nach Blue Sky, zu deinem Blog, zu deinem Podcast, in den Shownotes. Ich danke dir für deine Zeit und deine Gedanken wieder einmal. Nach vielen Jahren, jetzt doch schon über 10 Jahre, wo wir gemeinsam podcasten, ist das immer wieder eine schöne Begebenheit. Falls ihr noch, liebe ZuhörerInnen, Fragen habt oder Kommentare, seht ihr etwas ganz anders, wollen wir weiter über Gott und die Welt diskutieren, hier also buchstäblich Gott, und Religion, dann könnt ihr das gerne in den Kommentaren tun auf Pewcast oder pewpewpew.de. Auf PewPew erscheinen auch täglich immer wieder neue Blog-Einträge. Da könnt ihr weiter meinen Gedanken noch folgen. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, uns hier zu folgen, also dem Podcast zu folgen, auf Instagram oder auf Spotify oder auf iTunes. Es kommen dieses Jahr wieder mehr und regelmäßig Folgen. Vielen Dank und eine schöne Zeit. Danke dir, Alex.
Danke dir für die Einladung, Sascha.
Ciao.
Tschüss.